Im Namen unseres Herrn Jesus Christus grüße ich euch ganz herzlich heute Morgen. Ich freue mich, euch wiederzusehen und mehr noch, dass wir unsere Herzen und Sinne öffnen, Gottes Wort zu hören, damit unser Glaube gestärkt werde und besteht, bis wir am Ziel sind. Mein Predigttext steht im Psalm 31, in Vers 16. Ein sehr bekanntes Wort von David, über das ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte. Psalm 31, 16. Meine Zeit steht in deinen Händen. Unser Leben gleicht ja einer Reise. Die Geburt ist der Start. Unser Ziel ist das Reich Gottes. Jeder von uns hat eine Wegstrecke bereits hinter sich und steht heute an einem ganz bestimmten Punkt dieses Weges mit einer weiteren Wegstrecke vor sich. Jede Lebenszeit besteht aus einem Dreiklang. Schiller hat das so gesagt: Dreifach ist der Schritt der Zeit. Zögernd kommt die Zukunft hergezogen. Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen. Ewig still steht die Vergangenheit. Unsere Zeit besteht aus einem Dreiklang: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Diese drei Abschnitte unseres Lebens, sagt David, stehen in Gottes Händen, weil wir unser Leben ihm im Glauben anvertraut haben. Was bedeutet das? Unsere Vergangenheit. Jeder von uns hat eine Vergangenheit. Vergangenheit hat ein Janusgesicht. Janus war ein römischer Gott mit zwei Gesichtern. Er schaute nach vorn und nach hinten. Das heißt, unsere Vergangenheit ist doppelwertig. Einerseits hat die Vergangenheit eine Trostfunktion. Man sagt, mit der Zeit werden die Ärgernisse, die schlechten Erlebnisse, vielleicht die Not oder für die Älteren gar ein Krieg oder ein Unglück, sie wiegen nicht mehr so schwer wie im Augenblick, als sie geschehen sind. Die Zeit heilt Wunden, sagt man in Deutschland. Je länger etwas vergangen ist, umso mehr ist die Härte von bösem Erleben aufgelöst, geschwächt. Darum sagt Theodor Fontane im Blick auf die Vergangenheit und sein Erleben: Überlass es der Zeit. Erscheint dir etwas unerhört, bist du im tiefsten Herzen empört, bäume nicht auf. Versuch's nicht im Streit, berühre es nicht, überlass es der Zeit. Am ersten Tage wirst du feige dich schelten, Am zweiten lässt du dein Schweigen schon gelten. Am dritten hast du es überwunden. Alles ist wichtig nur für Stunden. Ärger ist Zehrer und Lebensvergifter. Zeit ist Balsam und Friedenstifter. Unsere Vergangenheit ist ja nicht mehr verfügbar. Wir können nichts mehr korrigieren. Wir können nichts mehr verändern, was in unserem Leben Vergangenheit ist. Das gilt sowohl für Schönes und Gutes, für Beglückendes, für das, was uns gelungen ist, als auch für das, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir Ärger angerichtet haben, wo wir schuldig geworden sind. Wir können nichts mehr korrigieren. Es hat jemand geschrieben, wie erstarrte Lava liegt unsere Vergangenheit hinter uns. Das Leben von gestern gehört uns nicht mehr. Keine Ecke, keine Kante können wir nachträglich noch glätten. Es geht nicht. Wir sind nicht die Herren des gestrigen Tages. Mancher Mensch wünschte sich, wenn er einiges aus seiner Vergangenheit noch ändern könnte. Die Bibel sagt ja, wir sind alle Sünder. Wir haben alle dunkle Flecken in unserer Vergangenheit, mehr oder weniger. Mancher Mensch würde ein Vermögen geben, wenn er irgendein schlimmes Tun aus seiner Vergangenheit ändern könnte, auslöschen könnte, wie auf einem Tonband. Wenn da die Musik nicht stimmt oder die Rede, kann ich löschen und nochmal von vorne beginnen. Ich kann mir vorstellen, dass Adam und Eva in all den 100 Jahren, die sie gelebt haben, an diesen einen Tag gedacht haben. Und sich gewünscht haben, hätten wir doch das nicht getan, könnten wir es doch noch nachträglich wieder ändern. Das geht nicht. Es gibt Menschen, die werden depressiv im Blick auf bestimmte Geschehnisse in ihrem Leben. Und es gibt Menschen, die nehmen sich das Leben. Judas war einer. Als er erkannt hat, was er da angerichtet hat mit dem Verrat, er konnte nicht, er wollte nicht weiterleben. Und nun sagt David, auch deine Vergangenheit steht in Gottes Händen. Die Bibel fordert uns als Gottes Kinder auf, nicht zu sündigen. Aber sie sagt auch, wer da sagt, er sei ohne Sünde, der ist ein Lügner, in 1. Johannes 1. Und dann sagt er, und wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Der vertritt uns. Das ist ja eigentlich der wesentliche Punkt der Heiligtumslehre. Christus vertritt uns, auch heute bei Gott. Die Bitte um Vergebung von Gott ist das einzige Mittel, das uns heraushilft aus belasteter Vergangenheit. Der Glaube löst uns aus der sklavischen Verfallenheit an die Zeit. Er befreit uns von belasteter Vergangenheit durch Annahme des Geschenks der Vergebung. Dazu gehört nicht nur, was wir falsch gemacht haben, sondern auch nach der Bibel, wo wir das Gute nicht getan haben, was wir hätten tun sollen und tun können. Meine Vergangenheit, deine Vergangenheit steht in Gottes Händen. Du musst die Last dessen, was da falsch war, nicht mehr mit dir tragen. Ich habe heute früh in unserem Gesprächskreis gesagt, im Alten Bund wurde die Vergebung dem Menschen am großen Versöhnungstag ein sichtbares Erlebnis. Die Sünde wurde auf den Sündenbock übertragen und der wurde weggeschickt. Damit sahen sie, dass die Sünde weg war. Wir müssen das glauben. Wir dürfen das glauben. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die haben Probleme, an die Vergebung zu glauben. Die tragen ihre Last noch immer mit sich herum. Sie bitten immer wieder um Vergebung einer bestimmten Sünde, obwohl sie das schon 100-mal gemacht haben. Sie glauben nicht, dass es weg ist. Aber wir dürfen es glauben. Unsere Zeit steht in Gottes, unsere Vergangenheit steht in Gottes Händen. Das ist tröstlich. Das ermutigt uns. Und die Gegenwart? Was ist eigentlich Gegenwart? Die Zeit steht ja nicht still. Gegenwart ist eigentlich nur eine Sekunde. Und schon ist es Vergangenheit. Als ich hier angefangen habe, zu euch zu sprechen, ist schon Vergangenheit. Die Zeit bleibt nicht stehen. Die Griechen hatten ein Wort, ein Motto, das heißt, alles fließt. Die Gegenwart läuft so schnell ab, wie der Film durch eine Kamera belichtet wird und schon ist das nächste Bild da. Und doch ist dieser kurze Augenblick der Gegenwart geschenkte Zeit von Gott. Sie läuft ab wie der Sand in einer Uhr. Ich kann den Augenblick nicht festhalten. Ich kann ihn nur dankbar annehmen. Als eine Gabe Gottes. Diese Augenblicke, diese vielen Augenblicke der Gegenwart, die machen eigentlich unser ganzes Leben aus. Die sind entscheidend für das, was wir sind und was wir durch Gottes Kraft werden. Der russische Dichter Leo Tolstoi schloss seine Kurzgeschichte Drei Fragen mit folgenden Sätzen. Denke also daran, es gibt nur eine Zeit, die wichtig ist, das Jetzt. Es ist die wichtigste Zeit, weil es der einzige Augenblick ist, indem wir irgendeine Macht haben. Die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern. Die Zukunft steht uns noch nicht zur Verfügung. Das Jetzt ist eigentlich das, was unser Leben ist und was wir aus unserem Leben machen. Das Heute. Meister Eckhart hat geschrieben, die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch ist immer der, der mir gerade gegenübersteht. Das notwendigste Werk ist die Liebe. Ich finde es sehr interessant, dass in der griechischen Sprache, und das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben, dass es da zwei verschiedene Wörter für Zeit gibt, die etwas sehr Unterschiedliches bedeuten. Das eine kennen wir alle, Chronos. Chronometer ist ein Zeitmesser. Chronologie ist eine Zeitgeschichte. Chronisch hat etwas mit der Zeit zu tun. Chronos ist die Zeit, die ganz regelmäßig abläuft. Stunde um Stunde, Tag um Tag, Jahr um Jahr. Unser Kalender täuscht uns ja eigentlich. Wir fangen in ein paar Wochen wieder von vorne an. Aber wir fangen gar nicht von vorne an. Die Zeit geht weiter. Unsere Uhr täuscht uns. Nach 12 Stunden fängt sie wieder von vorne an. Aber die Zeit fängt nicht von vorne an. Sie geht regelmäßig weiter. Meine Frau hat in letzter Zeit so oft gesagt, weißt du, die letzten Jahre sind so schnell vergangen. Ich sage, das stimmt nicht. Die sind nicht schneller vergangen als die anderen. Du denkst nur, die seien schneller vergangen. Wir haben das Empfinden, dass manches langsam geht. Wenn ich beim Zahnarzt sitze und der bohrt, dann meine ich, die Zeit geht langsam, die könnte schneller gehen. Und wenn ich irgendein schönes Erlebnis habe, dann läuft die Zeit viel schneller ab, aber sie geht nicht schneller. Aber im Neuen Testament, im Griechischen, steht für Zeit meist ein anderes Wort. Und das heißt Kairos und bedeutet der entscheidende Augenblick. Nicht der chronische Ablauf der Zeit, der entscheidende Augenblick, auf den es im Leben ankommt. Johannes hat in seinem Evangelium das eigentlich sehr anschaulich beschrieben. Bei der Hochzeit zu Kana in Johannes 2, Vers 4 sagt Jesus zu seiner Mutter Maria: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Der Augenblick, auf den es ankommt, war noch nicht da. Kapitel 7, Vers 30 steht: Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Kapitel 8, Vers 20: Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und dann heißt es im 13. Kapitel, Vers 1, den Text kennen wir alle gut, vom Abendmahl und von der Fußwaschung. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war. Dreimal vorher hat er gesagt, seine Stunde ist noch nicht da. Jetzt heißt es, Jesus erkannte, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Das war der entscheidende Augenblick in seinem Leben. In Johannes 8, Vers 29 hat Jesus gesagt, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das heißt, er hat in jedem Augenblick das Richtige getan. Der entscheidende Augenblick ist für uns das Heute. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute ist Zeit, auf Gott zu hören. Heute ist Zeit, sich immer wieder für Gott zu entscheiden. Diesen Tagen ist mir bewusst geworden, dass man eigentlich jeden Tag Entscheidungen treffen muss, ob man will oder nicht. Ich kann den Weg gehen oder den Weg gehen. Ich kann das tun oder das lassen. Ich entscheide mich eigentlich von morgens bis abends. Unbewusst, meistens routinemäßig, gewohnheitsgemäß. Heute entscheiden wir über die Zukunft. Heute ist Zeit, Gott anzubeten. Heute ist Zeit zum Glauben, im Leben zu handeln. Heute ist Zeit zum Gehorsam. Heute ist Zeit, Gutes zu tun. Das ist der entscheidende Augenblick. Der französische Flieger und Schriftsteller Saint-Exupéry hat, ja, eigentlich ist das ein Gebet, geschrieben: Mach mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung. Schenk mir das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was erstrangig und was zweitrangig ist. Lass mich erkennen, dass Träume nicht weiterhelfen, weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft. Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die wichtigste zu erkennen. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Heute, betont der Hebräerbrief, heute ist der Augenblick, in dem wir Gott vertrauen oder nicht, in dem wir auf seinen Willen achten oder unseren Kopf durchsetzen. Jetzt sind wir unterwegs. Jetzt ist die gute Zeit, in der es Gottes Liebe zu ergreifen gilt. Unsere Zeit steht uns ja nicht endlos zur Verfügung. Unsere Tage wären doch nicht zahlreicher, sondern weniger. Die Gelegenheiten zum Heil mehren sich also nicht, sie verringern sich. Jetzt gilt es, alles zu ergreifen, oder es geht alles verloren. Wir gehen verloren, wenn wir dem Heil widerstehen. Meine Zeit steht in deinen Händen, mein Jetzt, mein Heute. Die Zeit gehört Gott. Wenn wir sie aus seiner Hand nehmen, bringt sie uns Stunde um Stunde, was wir gerade nötig haben. Wenn wir auf ihn horchen, leben wir Stunde um Stunde so, wie es in seinen großen Plan hineinpasst. Und dann fügt sich alles wunderbar ineinander, wie die Züge eines großen Eisenbahnnetzes, die pünktlich nach dem Plan fahren. So fügen sich die Ereignisse des gehorsamen Lebens. Heute. Und unsere Zukunft? Das Wort Zukunft bedeutet ja im Deutschen, was auf uns zukommt. Nicht, was wir machen wollen, sondern was auf uns zukommt. Das ist bei manchen Menschen etwas Beängstigendes, wenn sie vielleicht eine Diagnose vom Arzt gehört haben, die beängstigend ist. Auch meine Zukunft steht in Gottes Händen. Ich brauche mich darum nicht zu sorgen. Für den Christen gibt es ja zweierlei Zukunft. Zweierlei Zukunft. Die Zukunft in diesem Leben, das Morgen, das Übermorgen, die nächste Woche. Was da auf mich zukommt, weiß ich nicht. Das kann was ganz anderes sein, als ich hoffe. Das kann Gutes sein, das kann Glück sein. Übrigens fällt mir ein, ich habe neulich in einem Kommentar gelesen, das Wort Glück kommt im ganzen Neuen Testament überhaupt nicht vor. Wusstet ihr das? Das Wort Glück gibt es im Neuen Testament nicht und glücklich auch nicht. Es gibt zwar Übersetzungen, die die Seligpreisen so übersetzen, glücklich sind die, aber das ist eigentlich nicht gut übersetzt. Es geht im Neuen Testament nicht um unser Glück, es geht um eine andere Zukunft. Manche Menschen fürchten sich vor der Zukunft in ihrem Leben. Aber da hat Jesus uns doch einen guten Rat gegeben. Er hat einen langen Abschnitt zu diesem Thema in der Bergpredigt. Sorget nichts. Euer Sorgen bringt gar nichts. Und vor allen Dingen, Jesus hat gesagt, im Blick auf deine und meine Zukunft hier auf dieser Erde, ich bin bei euch alle Tage. Glaubt ihr das? Dann kann doch eigentlich nichts geschehen, was nicht zu tragen wäre. Sorget nichts. Ein Mitarbeiter von Martin Luther, Philipp Melanchthon, war ein ängstlicher und sorgenbeschwerter Mensch. Der war immer in Sorge, in Angst. Luther hat ihm geschrieben, ich hasse von Herzen die großen Sorgen, von denen du verzehrt wirst. Dass sie dein Herz so beherrschen, daran ist nicht die Größe der Gefahr schuld, sondern die Größe deines Unglaubens. Sorget nicht. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, wenn am Sabbat Geschwister sich irgendwo in der Wohnung versammelt haben, dann hatten sie oft ein Thema: die Angst in Jakob. Was wird, wenn diese schlimme Zeit am Ende kommt, von der die Bibel sagt? Werden wir durchhalten? Werden wir stark genug sein? Die Angst vor den letzten Ereignissen, bevor Christus wiederkommt, das war ihr Thema. Die sind alle schon tot, die damals darüber diskutiert haben. Die haben die Angst in Jakob nicht erlebt. Ob wir sie erleben, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich: das ist kein Thema, um uns die Herzen schwer zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr Corrie ten Boom kennt, eine Holländerin aus einer Uhrmacherfamilie. Sie und ihre Schwester und ihr Vater, die ganze Familie, kam im April 1944, wurden sie verhaftet, weil sie Juden versteckt hatten in Holland. Der Vater starb noch, bevor sie das Konzentrationslager in Ravensbrück erreicht hatten. Die Schwester ist dort verstorben. Sie selbst ist aus unerklärlichen Gründen 1944 aus dem KZ entlassen worden. Und seitdem verkündigt sie in der ganzen Welt Evangelium, die Hoffnung auf Christus. Sie hat viele Bücher geschrieben, sehr lesenswerte Bücher ihrer Glaubenserfahrung. In einem dieser Bücher berichtet sie, und deshalb erwähne ich das jetzt, von einem Gespräch, das sie als kleines Mädchen mit ihrem Vater hatte. Sie hat ihren Vater gefragt: Papa, ich habe Angst, ich werde nie stark genug sein, um einmal Märtyrer zu werden. Als kleines Kind. Sie hat gerade noch mit den Puppen gespielt. Dann fragt sie oder sagt sie ihrem Vater: Ich habe Angst, nicht stark genug sein, um Märtyrer zu werden. Ihr Vater hat sie dann gefragt: Sag mal, wann gebe ich dir das Fahrgeld, wenn du eine Reise machst? 3 Wochen vorher? Nein, Papa, an dem Tag, an dem ich verreise. Genau. Und siehst du, deshalb gibt dir dein himmlischer Vater nicht heute die Kraft, Verfolgung zu ertragen, wenn dich niemand verfolgt und du diese Kraft gar nicht brauchst. In dem Augenblick, wo du für Jesus leiden musst, wird er dir die nötige Kraft geben. Ich war getröstet und spielte wieder mit meinen Puppen. Später gab mir der Herr die Fahrkarte. Als ich leiden musste, strömte die Kraft. Nicht früher und nicht später. Er gab sie mir zur rechten Zeit. Der Märtyrer des Dritten Reiches, Dietrich Bonhoeffer, hat einmal geschrieben, er ist ja in den letzten Kriegstagen noch hingerichtet worden in Flossenbrück: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Er gibt sie nicht im Voraus. Und darum müssen wir uns darum nicht sorgen. Er hat gesagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich habe vorhin gesagt, ein Christ hat zweierlei Zukunft. Die erste ist das Morgen und Übermorgen. Die zweite ist die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. So übersetzt Luther, wenn er von der Wiederkunft Christi spricht. Die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Von der irdischen Zukunft unseres Lebens sagt die Bibel eigentlich nicht viel. Sie sagt nur: Sorget nicht, und sie sagt: Ich bin bei euch. Aber von der zweiten Zukunft, von der Wiederkunft Jesu ist die Schrift voll. Zum Beispiel im 1. Petrusbrief. Das ist sein Thema, mit dem er beginnt und das er sehr ausführlich dann weiter beschreibt. 1. Petrus 1 von Vers 3: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbereitet wird im Himmel. Und er führt das noch aus. Das ist unsere Zukunft für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Dann, wenn alle irdische Zukunft zu Ende ist, dann, wenn Gott vollendet, was er mit der Schöpfung und mit dem Kommen Christi in dieser Welt begonnen hat. Das ist unsere Hoffnung. Martin Luther King, der Bürgerrechtler, der sich für die Gleichstellung der Farbigen in Amerika damals eingesetzt hat, hat in seiner letzten Predigt in Memphis Folgendes gesagt: Wie alle Menschen würde ich gern lange leben. Es ist etwas Schönes, alt zu werden. Aber darum sorge ich mich jetzt nicht. Ich möchte allein Gottes Willen tun. Und er hat mir erlaubt, den Berg zu erklimmen. Und ich habe hinübergeschaut in das gelobte Land gesehen. Er meint das, was von Mose da gesagt wird. Er konnte das gelobte Land sehen. Vielleicht werde ich es nicht mit euch erreichen, aber ich werde euch heute Abend sagen, dass wir als Volk in das gelobte Land einziehen werden. Darum bin ich heute Abend glücklich. Meine Augen haben die Herrlichkeit von Gottes kommendem Reich gesehen. Am nächsten Morgen ist er erschossen worden. Aber er hat mit seinen Augen das kommende Reich Gottes gesehen. Auf diese Zukunft ist das ganze Leben derer ausgerichtet, die an Christus glauben. Meine Zeit steht in deinen Händen. Unsere Vergangenheit muss uns nicht mehr belasten. Unsere Gegenwart steht unter der Erlösung durch unseren Glauben an Jesus Christus, geprägt von der Gnade und Liebe Gottes. Und unsere Zukunft ist eine lebendige Hoffnung auf sein Kommen. Das meinte wohl David, vielleicht nicht in allen Einzelheiten, aber doch in seiner Gewissheit, Gott zu gehören. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich frage mich oft, warum so wenige Menschen, gerade in Deutschland und in den westlichen Ländern, von dieser Zukunft Jesu Christi nichts wissen wollen. Die können doch nicht der Meinung sein, das Leben hier genügt mir. Das ist schön. Nein, das ist nicht schön. Es ist Mühsal. Es ist von Leid erfüllt. Warum gibt es so wenig Menschen, die auf Jesus vertrauen und auf eine bessere Welt? Und manchmal sogar, dass Geschwister die Gemeinde verlassen, Jesus verlassen, aus irgendwelchem Ärgernis. Ich hätte da eine Vorstellung, wie das zu ändern wäre. Ich würde Gott bitten, dass er einmal alle Menschen eine Woche zur Probe im Reich Gottes leben ließe, so eine Schnupperwoche. Das machen ja manche Firmen, nicht auf Probe. Ich bin überzeugt, dass keiner, der solche Schnupperwoche erlebt hat, auf dieser Erde zurück sagen würde, das interessiert mich nicht mehr. Will ich gar nicht. Ich glaube, alle würden sagen wie Paulus, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes durch Jesus Christus. Aber Diese Schnupperwoche gibt es ja nur in meiner Fantasie. Gott sagt, lass dir an meinem Wort genügen. Da steht alles, was du wissen musst. Du musst mir vertrauen, dass es kommt, was ich verheißen habe. Diese Kostprobe gewährt Gott uns nicht. Er zeigt uns nur in seinem Wort den Weg in seine Ewigkeit. Das muss uns genügen. Ich schließe mit einer Liedstrophe den Anfang eines Liedes von Marie Schmalenbach. Es ist auch eine Bitte. Ewigkeit. In die Zeit leuchte hell hinein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit. Ich wünsche dir, dass diese Ewigkeit heute und jeden Tag neu in dein Herz hineinleuchtet, damit du erkennst, was wichtig ist. Und was ganz unwichtig ist, damit du verstehst, was David meint, wenn er sagt, meine Zeit steht in Gottes Händen. Amen.